Gut, sehr geehrte Damen und Herren, ich bekomme gerade das Go. Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion zu Wege aus dem Labyrinth und zum Krieg in der Ukraine und zu möglichen Auswegen. Die heutige Diskussion wird auf Deutsch stattfinden. Es gibt allerdings eine simultane Übersetzung auf Englisch. So there is simultaneous interpretation available for those of you who would prefer to listen in English. We just have one small request. Please turn the volume down to a degree where you can still hear, but your neighbors can't because the headphones tend to be turned up quite a bit. So please make sure the volume is at a reasonable level so you don't disturb those who can follow in German. Bevor wir in die Diskussion reinstarten, möchte ich noch ganz herzlich begrüßen den Direktor des Austrian Center for Peace, Moritz Ehrmann, der eine kurze Einordnung liefern wird.
Guten Abend und herzlich willkommen bei der zweiten Edition des Austrian Forum for Peace. Ich gehe gleich in medias res und mit den weniger guten Nachrichten. Wir befinden uns tatsächlich in einer Zeit, wo es nicht ganz einfach ist, über Frieden zu reden. Krieg im Gegenteil wird zunehmend zur Routine. Wir befinden uns im Jahr 2024 tatsächlich in einer Situation, wo die Todesopfer von bewaffneten Konflikten so hoch an Zahl sind wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es gibt viele Gründe dafür. Die zunehmende Rivalität zwischen Großmächten, natürlich auch der Wegfall von Lebensgrundlagen aufgrund der Klimakrise, aber auch der rasante und oft unkontrollierte technologische Wandel, der seinerseits Konflikte befeuert. In Europa stehen wir natürlich vor unseren eigenen Herausforderungen und sehen uns mit einer Situation konfrontiert, wo das gesamte Zusammenleben auf unserem Kontinent in Frage gestellt wird. Und natürlich, wenn ein sehr großes Nachbarland im Osten in eben ein Nachbarland einmarschiert und dabei so viele Grenzen überschreitet, wo wir es nie für möglich gehalten hätten, dass diese überschritten werden, dann sehen wir uns natürlich auch hier in gewisser Weise angegriffen, in unseren Werten verletzt, die wir so lange hochgehalten haben und immer noch hochhalten. Jetzt ist es natürlich gleichzeitig so, dass die meisten unabhängigen Analysen, die Forschung im Bereich Konfliktlösung und Frieden uns sagt, dass es selten einen militärischen Sieger gibt, der aus solchen Konflikten hervorgeht. Und daraus ergibt sich natürlich, dass ein, wenn Sie wollen, einseitiger oder eindimensionaler Ansatz an eine solche Situation wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ein solcher quasi rein militärischer Ansatz, möglicherweise zu einem System militärischer Abschreckung führen kann. Ein System, das quasi von einem Sicherheitsteleskop aus betrachtet wird. Aber was uns natürlich fehlt dabei, ist die Frage, ist so ein solches System nachhaltig? Verhindert es wirklich Krieg und Konflikte? Aber eine Frage, die ich noch viel wichtiger finde, ist ein solches System wünschenswert? Und hier in Stadtschleining befinden wir uns ja zum Beispiel quasi in Sichtweite der Linie, die früher der Eiserne Vorhang war. Sicher viele können sich noch erinnern an diese Situation der Spannung, die damals herrschte. Ja, ob man sich so etwas wieder wünscht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und ja, und so stellen sich dann eben weitergehende Fragen. Also was, wenn natürlich quasi der militärische Teil ein Teil der Antwort auf diese Bedrohung ist, was ist dann der andere Teil der Antwort? Und hier geht es natürlich darum, eben einen Weg aus dieser ständig andauernden Eskalationsspirale zu suchen und in gewisser Weise sich bewusst zu werden, dass quasi diejenigen unter uns, die eben das Glück haben, nicht direkt von Gewalt betroffen zu sein, eben anzuerkennen, dass quasi angesichts des immensen menschlichen Leids, das durch solche gewaltsamen Kriege verursacht wird, es tatsächlich gleichzeitig notwendig ist, auch proaktiv über Friedensmöglichkeiten zu reden. Und hier definiert sich auch der Wert einer sogenannten dritten Partei, die sich eben hier einbringen kann. Ja, und hier beim Austrian Forum for Peace haben wir in unterschiedlichen Formaten mit Teilnehmern aus beinahe allen Ecken und Enden der Welt die Möglichkeit, den Wunsch nach Frieden, der uns sicher allen innewohnt, quasi zu füttern und zu untermauern. Und das Panel, das wir heute hier hören werden, ist natürlich im Angesicht dieser sehr brennenden Frage des Ukraine-Kriegs eine ganz besondere Überlegung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Moritz Ehrmann, für die Einleitung. Wir haben es gehört, politische und militärische Experten sagen, es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Wir möchten heute trotzdem wagen, eine aktivere Perspektive einzunehmen, einen Blick darauf wagen und zu diskutieren, was mögliche Wege wären aus diesem Labyrinth heraus in Richtung Frieden. Und ich freue mich sehr, dass wir das mit unseren heutigen Gästen tun. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Es sind der Reihe nach Stefanie Fenkert. Sie ist Direktorin des Internationalen Instituts für den Frieden in Wien. Daniela Prugger, sie ist freie Journalistin in der Ukraine, extra aus der Ukraine angereist, arbeitet unter anderem für den Standard und für Ö1. Und Botschafter Raphael Nägeli, er ist Leiter der Ständigen Vertretung der Schweiz bei der OSZE, den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Wien. Danke, dass Sie da sind. Ich würde mir das Thema gern in drei Schritten ansehen und den ersten Punkt, den ich gerne besprechen würde, wäre, welche Aussichten bestehen für ein Ende der militärischen Handlungen. Und vielleicht beginne ich bei Ihnen, Frau Prugger, weil nur damit uns allen bewusst ist, wovon wir hier heute eigentlich sprechen. Was können Sie von vor Ort berichten? Was sind die humanitären Kosten dieses Zermürbungskriegs, um den es hier heute geht?
Die humanitären Kosten sind natürlich immens. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir uns das auch in Erinnerung rufen. Die Ukraine ist flächenmäßig fast doppelt so groß wie Deutschland. Das heißt, das trägt natürlich dazu bei, dass man sich vor Ort auch ein Bild in mehreren Regionen verschaffen muss. Das heißt, ich fange vielleicht im Osten an, im Donbass, wo ich vor kurzem war. Dort ist natürlich das Ausmaß der Zerstörung sehr sichtbar, vor allem in der Nähe der Front, in der aktiven Front, wo auch noch immer Zivilisten und Zivilistinnen wohnen, wo man natürlich auch sehr viel Militär sieht, wo große Teile des Landes vermint sind. Mittlerweile ist ein Drittel des Territoriums vermint. Dazu zählen auch die Gebiete, die unter russischer Kontrolle sind, natürlich. Dann gibt es Städte wie Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die sich, über die wir ja auch vor allem in den vergangenen Wochen wieder sehr viel gehört haben, weil Russland dort noch einmal einen Vorstoß gewagt hat. Kharkiv befindet sich etwa 30, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und ist also sehr nahe an dieser Front dran und Dann gibt es Städte wie Kiew, wo man in den vergangenen Wochen vor allem das Geräusch der Stromgeneratoren gehört hat, weil die meisten Haushalte derzeit wieder mit diesen geplanten Stromabschaltungen leben müssen, weil Russland in den vergangenen Monaten es geschafft hat, einen Großteil der Infrastruktur zu beschädigen, zu zerstören. Ein Teil der Werke wird derzeit repariert. Aber laut Experten sieht es wohl so aus, dass die Ukraine noch sehr lange in diesem Zustand sich befinden wird. Mindestens ein Jahr, hat man mir vor kurzem gesagt. Das heißt, der Ukraine steht jetzt wieder ein sehr schwieriger Winter bevor. Die Frage ist, wird es möglich sein, die Häuser zu beheizen? Wird es fließendes Wasser geben? Viele dieser Häuser funktionieren nur mit Strom. Also wenn Sie daran denken, einen Aufzug, wenn Sie was kochen wollen. Das heißt, es sind hier riesige Herausforderungen im Alltag für die Bewohner und Bewohnerinnen. Und dazu kommt natürlich das Thema Mobilisierung, das sich auch durch alle Gesellschaftsschichten hindurchzieht. Das ist ein Thema überall in jeder Situation. Man kommt darauf zu sprechen, egal ob man beim Friseur ist oder mit Freunden darüber spricht. Mittlerweile kennen die meisten Menschen jemanden, der kämpft oder der gefallen ist oder der wiederum geflohen ist. Und das heißt, dieses Thema Krieg ist für alle sehr präsent und zu jeder Zeit. Und ich merke das immer, wenn ich rausfahre aus der Ukraine mit diesen Nachtzügen. Wir haben ja darüber schon kurz gesprochen. Das Leben hier fühlt sich für mich komplett anders an als in der Ukraine. Also hier kann man sich darüber unterhalten, was man am Abend macht, dass man Fußball schauen geht. Man wechselt das Thema, das alles gibt es so in Kiew nicht, in der Ukraine, weil man immer damit rechnen muss, dass es wieder einen Luftalarm gibt. Ich glaube, mittlerweile gab es insgesamt landesweit mehr als 40.000 Luftalarme seit Beginn der Invasion. Und das heißt, diese Angst oder dieses Bewusstsein, dass ständig etwas passieren kann, dass es ständig schlechte Nachrichten geben kann, das ist einfach immer präsent.
Also eine Lebensrealität, die wir uns hier gar nicht vorstellen können und wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen wollen. Und diese Omnipräsenz des Krieges und natürlich die enormen humanitären Kosten, darum geht es heute. Frau Fenkert, jetzt gibt es ja in der westlichen Welt politische Strömungen, die behaupten, ein Ende der Waffenlieferungen würde auch ein Ende des Kriegs bedeuten. Und wenn man sozusagen die Waffen niederlegen würde, dann herrschte Frieden. Sie haben aber in Interviews bereits gesagt, die militärische Unterstützung für die Ukraine ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in die Position kommt, gleichwertig Frieden zu verhandeln. Warum ist das so wichtig und gibt es da irgendwelche rote Linien, ab denen man sagt, ab hier würde die Eskalation unkontrollierbar werden, ab hier wären weitere Eskalationen realistisch?
Ja, erstens mal herzlichen Dank für die Einladung und ich finde es sehr wichtig, dass Sie auch die Frau Brucker zuerst zu Wort kommen lassen haben, weil es ist unglaublich wichtig, was dieser Krieg eben für die Menschen vor Ort bedeutet. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft schon sehr abstrakt mittlerweile über diese Situation reden und vergessen, was für ein unglaubliches menschliches Leid auch dahinter steht. Zum Thema Moritz Ehrmann hat es am Anfang schon erwähnt, wie enden Kriege? Es ist ungefähr ein Fünftel, das eben durch einen klaren militärischen Sieg bzw. Niederlage endet. Ungefähr 40-45% der Kriege enden früher oder später durch Verhandlungen und der Rest, der endet gar nicht. Das sind einfach, glaube ich, wirklich Fakten, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen und das führt natürlich auch dazu, wie man dann natürlich auch auf die Situation innerhalb der Ukraine eingeht. Wir dürfen nicht vergessen, der Krieg in der Ukraine hat nicht im Februar 22 angefangen, sondern selbstverständlich im Jahr 2014 mit der Annexion der Krim und natürlich auch der Bewaffnung der Separatisten inklusive höchstwahrscheinlich auch militärischem Personal im Osten der Ukraine. Es kam ja dann danach zu Verhandlungen, damals die sogenannten Minsk I und Minsk II Abkommen, die unter anderem auch deswegen geschlossen wurden, weil die Ukraine militärisch relativ stark unter Druck war und die Unterstützung des Westens nicht in dem Ausmaß da war, wie es heute der Fall ist. Wenn man sich nun anschaut, was in dieser Zeit auch in Russland passiert ist, wir haben ja in der Europäischen Union sofort nach 24, also relativ spät, dieses Sanktionspaket beschlossen. Wir haben beschlossen, dass wir eben ganz viele Waffen liefern etc. Und wir haben gehofft, dass wir damit quasi Russland zum Einlenken bewegen. Was ist jetzt leider in Russland passiert? Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die Bevölkerung ist auf einen langen Krieg eingestellt. Russland hat unterschiedliche Ziele in diesem Krieg. Das eine ist selbstverständlich eine imperiale Ambition, das jetzt eben auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird. Das andere ist die ganze globale Weltordnung. Also Russland sagt ganz klar, ich fühle mich mit dieser Weltordnung, mit der sogenannten liberalen Weltordnung nicht einverstanden. Und Putin hat wortwörtlich gesagt, ich führe einen Krieg, einen immerwährenden Krieg gegen den Westen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, dass wir Teil dieses Krieges sind. Wir sind noch nicht in dieser Eskalationssituation, wo wir quasi auch militärisch all in gehen, wie wir das nennen. Aber wir sind selbstverständlich auch Teil dieses Krieges. Wenn man nun sieht, dass es momentan eher nach einem Abnutzungskrieg ausschaut und wir wissen aus der Kriegsverlaufsforschung, dass eben Verhandlungen erst dann möglich sind, wenn eine der zwei Parteien oder beide Parteien gleichzeitig glauben, dass sie auf dem Schlachtfeld mehr verlieren, als sie gewinnen können. In dieser Situation sind wir momentan nicht. Die Ukraine sagt, wir können immer noch, wir brauchen mehr Waffenlieferungen, um eben in eine Position zu kommen, damit wir später irgendwann eine gute Verhandlungsposition haben. Und ich glaube, das ist schon eine leichte Veränderung von, sagen wir mal, zu Beginn des Krieges in den ersten Monaten, wo wirklich gesagt wurde, Verhandlungen sind absolut unmöglich, es gibt auch ein Gesetz dazu, aber es ist ganz klar für die Ukraine, dass sie momentan nicht dazu bereit sind, eben in Verhandlungen zu treten, weil natürlich das Vertrauen einerseits fehlt, dass Russland eben das nicht nutzen würde, also um eben nochmal anzugreifen. Die Erfahrung hat man ja gemacht 2014 bereits mit dem Waffenstillstand, das natürlich immer ein bisschen bröckelig war, aber natürlich auch mit der Realität eben auf dem Boden. Das ist für uns Friedensleute relativ schwierig zu verstehen, aber wenn wir sagen, dass wir friedenspolitisch etwas bewirken wollen, dann müssen wir diese Anliegen jener Menschen, die überfallen wurden, die Opfer eines Angriffskrieges wurden, die müssen wir ernst nehmen. Und was wir versuchen können jedoch, ist mit einer großen, breiten Allianz auf Basis des internationalen Rechts zu versuchen, diese Situation zu verändern. Leider mangelt es hier vor allem uns im Westen an Glaubwürdigkeit. Das liegt nicht unbedingt am Krieg gegen die Ukraine, aber es liegt sehr wohl an der Doppelmoral. Es liegt selbstverständlich auch an dem, wie wir uns in dem Krieg Israel gegen Gaza verhalten. Wir haben diese Legitimität nicht mehr. Und angesichts dessen, was momentan auf dem Feld passiert, muss ich leider sagen, angesichts dessen, wie sich Russland entwickelt, gibt es momentan keine Alternative zu Waffenlieferungen. Das heißt aber nicht, dass man nicht parallel auch versuchen sollte, diplomatische Toren und Türen zu öffnen. Das findet auch statt. Aber auch hier muss ich leider sagen, dass die Europäische Union und die europäischen Staaten nicht ernst genommen werden von Russland. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden nicht ernst genommen. Und dementsprechend ist unser Handlungsspielraum momentan leider relativ gering, außer eben, dass wir sagen, wir möchten die Ukraine weiterhin unterstützen, dass sie irgendwann in eine Situation kommen, wo sie sagen, gut, wir können eventuell verhandeln. Das ist ein unglaublich langer Prozess. Friedensverhandlungen beginnen nicht mit der Signatur eines Friedensvertrages und schon gar nicht mit der Implementierung desselben, sondern es gibt Vorgespräche, es gibt Gespräche über Friedensverhandlungen und dann geht es um die Implementierung und wir sind da noch weit davon entfernt.
Ich würde ganz kurz eine Frage noch nachschießen und dann komme ich zu Ihnen, Herr Botschafter, aber gibt es denn diesen, wie würde ein guter Zeitpunkt aussehen oder gibt es denn diesen perfekten Zeitpunkt überhaupt, um Verhandlungen zu starten und können wir es uns angesichts der humanitären Kosten leisten zu warten, weil die Kriegsziele der Ukraine, also die völlige quasi Wiedereroberung der besetzten Gebiete, sind wohl zumindest in absehbarer Zeit nicht erreichbar?
Den perfekten Zeitpunkt wird es nicht geben, aber er wird kommen. Sie haben es erwähnt, es wird wahrscheinlich noch länger dauern, bis eben beide Parteien kriegsmüde sind. Das ist sehr, sehr tragisch für viele Leute, für vor allem die Betroffenen selber, für die Soldaten und Soldatinnen, aber natürlich auch die Angehörigen. Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht und es gibt leider auch nicht diese eine Kraft, die sagen kann, ich zwinge euch jetzt zu Verhandlungen. Wir unterstützen die Ukraine, so ehrlich muss man auch sein, zu wenig. Wir unterstützen sie nicht, dass sie wirklich militärisch starke Gegenschläge gegenüber Russland vollführen kann, sondern wir zwingen sie quasi, Oberst Reisen hat das mal so genannt, zu sterben zu viel, zum Überleben zu wenig. Also wir bringen sie in diese Pattsituation und dementsprechend sind wir immer noch in diesem Abnutzungskrieg und er wird noch dauern. Die Situation wird kommen. Wie lange sie dauert, kann keiner ernsthaft wirklich beurteilen.
Herr Botschafter Negeli, abseits von der militärischen Option und abseits eben auf diesen vom Warten auf diesen Zeitpunkt, der vielleicht noch sehr lange oder gar nicht kommt, was kann man auf diplomatischer Seite proaktiv tun, um günstige Bedingungen für Verhandlungen herbeizuführen? Und vielleicht die Frage, ob die Schweiz ernster genommen wird und in einer besseren Position ist dafür als die EU, andere EU-Staaten?
Das sind eine Reihe interessanter Fragen. Zunächst, ich möchte unterstützen, was bereits gesagt wurde. Die Ukraine wünscht sich nichts mehr als einen Frieden. Oder? Das ist klar. Aber sie wünscht sich einen gerechten Frieden, einen nachhaltigen Frieden, einen permanenten Frieden. Es gab bereits Vermittlungen. Wir haben es gehört, 2014, Deutschland, Frankreich haben vermittelt zum Minsker Abkommen. Die OECD hat diesen Waffenstillstand beobachtet. Das hat damals den Krieg nicht beendet, aber gestoppt und die Eskalation vermindert. Das hat aber das Problem nicht gelöst. Es gab uns 8 Jahre Zeit, um eine politische Lösung zu finden. Das hat nicht geklappt, aus Gründen, über die wir lange diskutieren können. Aber Tatsache ist, Russland hat die Ukraine erneut überfallen und die Ukraine möchte nicht diese Erfahrung ein zweites Mal machen. Also die Idee, jetzt einen Waffenstillstand zu machen und über alles andere später zu verhandeln, das wird so nicht funktionieren. Das hatten wir schon einmal. Was kann Diplomatie in dieser Situation tun? Leider nicht sehr viel. Leider nicht sehr viel. Wir sind immer noch in der militärischen Logik drin. Das Argument, dass die Ukraine mehr Unterstützung braucht, um eine bessere Position zu haben, um dann irgendwann verhandeln zu können, ist vermutlich richtig. Eine andere Lösung sehe ich nicht, weil sonst wäre es das Ende der Ukraine, wie wir sie kennen. Das will niemand. Also von daher glaube ich, die Zeit ist noch nicht reif. Was die Diplomatie heute machen kann, ist sich vorbereiten auf den Tag X. Der Tag wird kommen. Ich weiß nicht wann. Vielleicht nach den Wahlen in den USA. Vielleicht erst nächstes Jahr. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wir sollen uns darauf vorbereiten. Was kann die Schweiz tun? Ich meine, wir haben es versucht vor 3 Wochen auf dem Birkenstock. Ich glaube, es war eine mutige Entscheidung, diese Konferenz durchzuführen, weil der Erfolg war in keiner Weise gesichert. Es kommen dort 2 Sachen zusammen. Das eine ist der Zelensky-Friedensplan. Das ist ein normatives Dokument. Das stellt den idealen Status quo dar. Das Völkerrecht gilt. Die UNO-Charta gilt. Es gilt ein Verbot von Gewalt. Und es gilt die territoriale Unversehrtheit der Ukraine. Also das wäre der Idealzustand. Das ist das, was Zelensky möchte. Das ist schön, aber das wird sich von alleine so nicht lösen. Das heißt, es braucht dazu einen Prozess, einen Gesprächsprozess, einen Verhandlungsprozess, der zu diesem Ziel hinführt. Gelingt es uns, Russland an den Tisch zu bringen? In der ersten Runde ganz sicher nicht. Was gelungen ist auf dem Birkenstock, eine große Zahl, es waren 101 Delegationen, die teilgenommen haben, 92 Länder, und das ist nicht nur Westeuropa, also nicht nur die EU, das waren Länder des Südens, die auch dabei waren. Die Hälfte der Teilnehmer stammten aus Afrika und aus Asien und aus Lateinamerika. Also Länder, die sehr weit entfernt sind, die mit der Ukraine nichts direkt am Hut haben, die dem Westen oft auch Doppelmoral vorwerfen, durchaus zu Recht. Trotzdem sind viele von denen auf Stufe ihres Staatspräsidenten oder Regierungschefs gekommen, bis in die Schweiz. Also das ist nicht nichts. Natürlich hat diese Konferenz den Krieg nicht beendet, das war nicht die Idee. Ob es am Schluss diese Konferenz irgendeinen Einfluss hat, das wird sich zeigen im Laufe des Prozesses. Also es ist heute zu früh, das abzuschirmen. Aber es ist klar, zum heutigen Zeitpunkt, die Ukraine braucht die militärische Unterstützung, sie braucht aber auch die diplomatische Unterstützung. Das ist das, was wir vor 3 Wochen auf dem Bürgerstock gemacht haben und was in den nächsten Monaten weitergehen sollte. Wohin das führt, werden wir sehen.
Ich komme gleich noch zum Bürgerstock. Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, Frau Brugger, zur militärischen Situation. Wir haben jetzt viel gehört, wie wichtig es ist, dass wir die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen. Aber ihr geht das militärische Personal aus. Also die Mobilisierung von jungen Menschen ab 25 war ja schon eine sehr unbeliebte Maßnahme in der Ukraine. Und früher oder später wird es trotzdem zu einem Personalengpass kommen. Ist es denkbar, dass dann noch weiter mobilisiert wird? Und wie lange haben wir überhaupt noch die Chance, der Ukraine mit Waffenlieferungen wirklich zu helfen, bis schlicht das Personal fehlt und die Ukraine womöglich gar nicht mehr zu so einem Punkt kommen kann, wo sie aus einer gleichwertigen Position heraus verhandeln kann?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Es ist allen bewusst, dass Russland sehr viel mehr Einwohner und Einwohnerinnen hat als die Ukraine und gleichzeitig ist den Menschen in der Ukraine auch bewusst, dass die Mobilisierung in den vergangenen Monaten zu langsam angelaufen ist. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Lage, wo wir gar nicht genau wissen, wie viel Personal derzeit benötigt wird. Der ehemalige Armeechef Valery Saluzhny hat ja im Dezember davon gesprochen, dass die Armee 400.000 bis 450.000 zusätzliche Soldaten und Soldatinnen benötigt. Die Zahl wurde dann später revidiert vom aktuellen Armeechef. Aber das heißt, hier ist die Ukraine, hier ist die Regierung nicht wirklich transparent. Die Mobilisierung soll jetzt stärker anlaufen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass der Ukraine sehr schnell das Personal ausgehen wird. Hier wird einfach dafür gesorgt, dass die Soldaten, die schon seit mehr als 2 Jahren kämpfen, rotieren können und eben eine Pause von diesen Kämpfen bekommen. Also laut der ukrainischen Seite sind die Verluste der Russen fast 5 bis 6 Mal höher als die der Ukraine. Das ist eben sind die offiziellen, ist die ukrainische Seite natürlich. Ich glaube, den meisten Menschen ist bewusst, dass es die Alternative derzeit nicht gibt. Wenn die Ukraine jetzt aufhören würde zu kämpfen, dann würde Russland einfach weiter vorrücken, so wie es derzeit aussieht. Und das heißt, das ist den Leuten bewusst. Sie kämpfen auch für ihr eigenes Land. Das heißt, das ist ja auch die Stärke der Ukraine, der Moral, dass die Menschen genau wissen, was sie verteidigen, wen sie verteidigen. Und natürlich will niemand kämpfen. Also niemand will an der Front sterben. Das ist auch klar. Die Menschen möchten lieber ein normales Leben führen, so wie wir hier sozusagen. Und die Aussicht ist natürlich nicht positiv, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass die Moral noch nicht gebrochen ist. Und genau, vielleicht auch noch ganz kurz zu dem Thema Waffenstillstand. Ich erlebe immer öfters, dass die Menschen sagen, sie wären auch dazu bereit zu sagen, dass man nicht die gesamten Gebiete wieder zurückerobert, wenn es dann die Sicherheitsgarantien gäbe, wenn dann Russland vielleicht wirklich zusagen würde, dass man zumindest mit den Luftangriffen aufhören würde auf Städte wie Kiew, auf Städte wie Lviv, auf Städte wie Dnipro, Odessa. Also wir erleben das ja jeden Tag mit, dass Zivilisten und Zivilistinnen sterben, weil sie in ein Einkaufszentrum gehen. Das heißt, die Garantie gibt es nicht. Es ist auch wichtig, dass diese diplomatischen Prozesse weitergehen, aber dass man gleichzeitig nicht auf die militärischen Unterstützungen vergisst. Denn wie gesagt, während diese Konferenz in der Schweiz stattgefunden hat, gingen die Luftangriffe in der Ukraine weiter und es kommt von russischer Seite derzeit kein Signal dafür, dass man sagt, man hört damit auf, man signalisiert, dass man bereit ist für besagte Waffenruhe und das ist derzeit die Ausgangslage für die Entscheidungen.
Und das ist eine relativ neue Entwicklung, denn am Anfang war ja von Seiten der Ukraine recht klar die Position, wir wollen nichts abgeben, also auch in Meinungsumfragen. Und Sie hören das eben auch immer öfter.
Wie gesagt, also ich habe jetzt von meinen Interviewpartnern gesprochen, von den normalen Menschen, jetzt nicht von der offiziellen Stellung, von der offiziellen Position der Regierung. Ich sage nur, am Anfang hat man das nicht so gehört. Da war dieser Widerstandsgeist sehr, sehr konkret, sehr stark. Vor allem in den ersten Monaten, als die Ukraine diese militärischen Erfolge erzielt hat. Wenn wir an Kharkiv denken, wenn wir an Cherson denken, an die Befreiung von Kiew, aber auch an das Schwarze Meer im vergangenen Jahr, wo es ja auch durchaus einen militärischen Erfolg gegeben hat für die Ukraine. Also der Seeweg wurde teilweise wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht. Das heißt, hier gab es diese Hoffnung, dass es mehr militärische Erfolge geben würde.
Genau, vielleicht noch eine letzte Frage zur militärischen Situation, bevor wir zum Birkenstock zurückkehren. Frau Fenkert, vielleicht nochmal ganz konkret, damit wir uns was darunter vorstellen können. Wie sieht denn dieser Tag X aus, auf den wir uns vorbereiten müssen, an dem irgendeine Form von militärischen hat herrscht, an dem man wirklich sagen kann, gut, jetzt sind die Bedingungen für Verhandlungen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Verhandlungen. Wie würde eine Lage aussehen? Ist das eine Rückeroberung gewisser Gebiete? Sind das gewisse Handlungen auf der Krim? Was passiert konkret, damit wir sagen können, jetzt ist dieser Tag X?
Also wenn der Tag X gekommen ist, ich glaube, das wird nicht gehen ohne starken Druck von außen, ohne internationale Akteure. Damit meine ich unter anderem natürlich die USA und auch China. Ich denke, ohne das wird das wahrscheinlich nicht passieren. Frau Brucker hat es angesprochen, die Ukraine in ihren souveränen Grenzen 91 wieder in ihrer vollen Souveränität momentan herzustellen, ist relativ unwahrscheinlich. Ich sage das nicht gerne, es ist ihr Recht, es ist internationales Recht, aber so wie es heute ausschaut, wird, wenn es zu einem Verhandlungsfrieden kommt, der in der einen oder anderen Weise eben auch gerecht und nachhaltig empfunden wird, ganz gerecht wird es nicht sein, wird wohl damit enden, dass Russland Kontrolle über gewisse Gebiete inklusive der Krim wahrscheinlich behalten wird für eine gewisse Zeit. Ich denke, das ist leider das realistischste Szenario von heute. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es eine NATO-Mitgliedschaft geben wird. Auch das ist leider sehr unrealistisch. Aber was die Ukraine wirklich braucht, ist starke Sicherheitsgarantien. Das geht bilateral und das geht vor allem natürlich auch, wenn man sagt, dass die Ukraine auch in dieser Zeit ordentlich aufrüsten kann. Es gibt eine Carnegie Opinion Poll und ich bin sehr skeptisch prinzipiell bei Opinion Polls in Zeiten des Krieges. Aber dennoch sieht man auch da, dass der Großteil der Ukrainer und Ukrainerinnen, das ist zumindest ein Trend, sagt, NATO-Mitgliedschaft ist für uns nicht die erste Priorität, sondern dass wir uns selber verteidigen können, dass wir selber innerhalb unseres Landes eine eigene Verteidigungsindustrie auch haben und aufbauen können und dass wir uns deswegen auch, also wir quasi, die haben schon erkannt, der Westen wird keine Soldaten schicken, wir bekommen Waffenlieferungen, aber eben auch nicht genug, sondern wir müssen auf uns selber schauen. Das ist leider das, so wie es momentan ausschaut und vielleicht noch ein dritter Punkt und das finde ich sehr wichtig, ist, weil das ja für die Ukraine nicht gerecht sein kann. Wir verlieren Gebiete, wir sind nicht NATO-Mitglied etc. Das ist ja wirklich sehr, sehr unzufriedenstellend. Aber es gibt immer noch die EU-Perspektive und ich beschäftige mich lange, schon seit vielen Jahren, mit sagen wir EU-Integration und ich weiß, wie schwierig dieser Prozess ist, aber es ist eine Möglichkeit, dass man eben versucht, diesen Teil der Ukraine, den sie für diese gewisse Zeit halten, dass dieser demokratischer wird, dass es wieder zu einem Wiederaufbau kommt, dass sie eben da ein Leben aufbauen können. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwann in 10, vielleicht 20 Jahren, Beispiel deutsche Wiedervereinigung, eben auch über die anderen Gebiete auch wieder sprechen kann. Das ist für mich das realistischste Szenario. Es ist sicher nicht das wünschenswerteste, aber ich denke, es ist aus heutiger Sicht das realistischere. Außer es passiert was Grundlegendes und es kommen diese Waffenlieferungen in einem Ausmaß mit diesen Systemen, die wirklich einen entscheidenden Vorteil der Ukraine bringen auf dem Schlachtfeld. Aber wie gesagt, wir haben natürlich das Problem, dass Russland eine Nuklearmacht ist und auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass sie diese einsetzen und auch wenn sie noch ganz viele andere Möglichkeiten haben, es ist nicht vom Tisch zu wischen. Und wir sehen das mit den Drohungen auch von Putin, dass das immer normaler wird, dass eben mit nuklearem Angriff gedroht wird, über taktische Nuklearwaffen gesprochen wird. Und ich denke, wir sollten diesen Fehler nicht wieder machen. Wir müssen zuhören, wenn Putin was sagt und wir müssen das ernst nehmen. Wir haben das 2007 nicht gemacht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben es 2014 nicht gemacht und wir haben es bis zum 24. Februar 2022 auch nicht gemacht. Und ich denke, das ist etwas, was wir machen müssen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich und die Gefahr ist so groß wie noch nie.
Da war viel drin, über das man sicher ein eigenes Panel abhalten könnte, aber ich möchte mir zwei Punkte rauspicken, die Sie gesagt haben und sie an den Herrn Botschafter weitergeben, nämlich die bilateralen Bemühungen und die Sicherheitsgarantien. Herr Botschafter, gibt es momentan aus Ihrer Sicht, beziehungsweise welche Staaten, welche Organisationen, welche Akteure sehen Sie imstande, diese bilateralen Bemühungen zu übernehmen und diesen Weg Richtung Frieden ein Stück weit zu definieren?
Also zunächst scheint es mir wichtig, dass wir die bestehenden multilateralen Organisationen, die UNO, die OECD, weiter nutzen, auch für diesen Prozess. Natürlich ist das mit Schwierigkeiten verbunden. Russland hat das Veto bei der UNO. Bei der OECD hat jedes Land das Veto, weil die im Konsens entscheidet. Das heißt, wir kommen kurzfristig hier nicht ans Ziel. Trotzdem, wenn wir von einem nachhaltigen, gerechten Frieden sprechen, kann das nur auf Basis der UNO-Charta passieren, kann das nur unter Einbezug der UNO funktionieren. Kein Land, keine Ad-Hoc-Koalition kann das ersetzen. Was eine Ad-Hoc-Koalition kann, und wie gesagt, Birkenstock war das Beispiel dafür, einen Prozess in Gang bringen. In einem kleineren Rahmen eigene Spielregeln definieren, einen Prozess anstoßen, der aber früher oder später in einem Multilateralen umgesetzt werden müsste. Also ich sehe hier schon eine Rolle für einzelne Länder, aber die hat auch ihre Grenzen. Wenn wir zurückgehen, 2014, das war Deutschland und Frankreich, die im Normandie-Format mit Russland und der Ukraine verhandelt haben. Also es kann eine kleine Gruppe sein von Ländern, die einen Prozess voranbringen. In der heutigen Welt müsste die Gruppe wahrscheinlich größer sein. Wir haben, und das ist vielleicht das Besondere diesem Konflikt, es ist ja nicht nur ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Es ist ein Konflikt zwischen Russland und der multilateralen Weltordnung, wie wir sie kennen, der liberalen Weltordnung. Das heißt, es kann nicht nur die Ukraine sagen, okay, wir machen die und jene Konzession, so schmerzhaft sie ist, wir möchten, dass dieser Krieg aufhört. Nein, wir alle sind letztlich Partei dieses Konfliktes, weil Russland hat dem ganzen Westen den Krieg erklärt. Das heißt, wir möchten auch die internationale Weltordnung verteidigen und dazu gehören ein paar Regeln, die halt sehr, sehr fundamental sind. Also das ist ein längerer Prozess und der wird sich so rasch nicht lösen lassen.
Jetzt hat die Schweiz ja die Konferenz auf dem Birkenstock als einen Pflasterstein in Richtung Frieden angekündigt. Was hat denn dort gefehlt, abgesehen vom Offensichtlichen, nämlich dass Russland und eben auch China nicht dabei waren? Ist das gelungen und vielleicht auch, wo liegen denn die Grenzen von neutralen Staaten wie der Schweiz oder Österreich in solchen Prozessen?
Also ich habe schon angetönt, ein einzelnes Land, egal welches, kann ein Schrittmacher sein, aber nicht mehr als das. Jede Drittpartei ist nur ein Katalysator. Die Konfliktparteien müssen am Schluss den Prozess weiterführen. Aber der Katalysator kann dazu beitragen, dass das rascher passiert, dass das reibungsloser passiert, dass etwas überhaupt angestoßen wird, was sonst nicht kommen würde. Oder? Wir haben vorher vom Tag X gesprochen. Es ist ja nicht ein Tag, es ist vermutlich eine Periode. Die fällt nicht vom Himmel. Dafür müssen wir arbeiten. Also ein Land kann den Verhandlungsort zur Verfügung stellen, kann Vorschläge einbringen, kann die richtigen Parteien an den Tisch bringen, aber am Schluss müssen die Parteien wollen. Was auf dem Birkenstock funktioniert hat, ich habe schon erwähnt, es waren 101 Delegationen, das ist ziemlich viel. Ja, Russland war nicht da, China war nicht da, aber Südafrika war da, Brasilien war da, auch nur als Beobachter, Indien war da auf Ministerstufe. Also relevante Staaten, Saudi-Arabien war da, relevante Staaten des Südens waren dabei. Der Prozess geht weiter. Wir bleiben im Gespräch mit zum Beispiel mit China. China stellt sich hinter die Grundsätze des Völkerrechts, sehr deutlich und sehr explizit. Dann gibt es natürlich die geopolitischen Erwägungen, die multilaterale Weltordnung und alles, was den Amerikanern schadet, ist für China gut. Deshalb vermutlich waren sie nicht dabei auf dem Birkenstock. Aber das Prinzip, dass ein Friedensschluss letztlich auf der UNO-Charta-Basis erfolgen muss, das teilt auch China. China hat keine Lust vor separatistischen Tendenzen von den eigenen Landesgrenzen. Also man muss mit den Interessen der Länder arbeiten. Und ich denke, das ist der zweite Punkt, was müsste noch passieren, oder? Also es müsste gelingen, auch China irgendwann in einem Prozess dabei zu haben, weil China am Schluss entscheidenden Einfluss auf Moskau hat. Wenn die chinesische Unterstützung, China liefert ja keine Waffen, aber sie liefern Bauteile für Waffen letztlich, wenn das aufhören würde, hätte die russische Kriegswirtschaft ein Problem. Also ich glaube, das sind die Prozesse, an denen wir arbeiten können, und das ist möglich. Nur das schafft nicht von heute auf morgen eine Änderung, aber über die Zeit schon.
Das ist ein Prozess. Vielleicht noch zu den Sicherheitsgarantien, die Sie angesprochen haben, Frau Fenkert. Was sind denn da mögliche Akteure, Staaten, Organisationen, die liefern könnten und wie müssten die aussehen?
Das könnte jeder Staat bilateral machen. Ich glaube, am besten wäre es natürlich, wenn es direkt von den USA kommt. Es gibt ja bereits unterschiedliche bilaterale Abkommen. Ich glaube, mit Großbritannien, mit Deutschland, mit Frankreich, wenn ich mich nicht täusche, die gibt es ja. Aber sie müssen stark sein und sie müssen glaubwürdig sein. Und das ist das Entscheidende. Russland muss überzeugt sein, dass, wenn es eben nach diesen Verhandlungen, die dann irgendwann stattfinden, dass diese Sicherheitsgarantien auch Auswirkungen haben. Wir haben ja das Budapest-Memorandum gehabt, da waren ja Sicherheitsgarantien drinnen, unter anderem auch von den UK etc. Das hat nur nichts genützt, weil sie schwach waren. Und das ist natürlich eben, diese Sicherheitsgarantien könnten von den USA kommen, aber wie gesagt, und auch die Ukrainer und Ukrainerinnen wissen das, am besten ist es tatsächlich, wenn wir sie selber aufbauen innerhalb unseres Landes, weil uns können wir selber vertrauen. Und der Westen war hier kein verlässlicher Partner, so ehrlich muss man auch sein. Wir müssen auch lernen, ehrlich zu sein mit dem, was wir machen, was wir wollen und wer auch davon profitiert. Es ist nicht so, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, selbstverständlich am Anfang mehr Waffen zu liefern. Wir haben ja gesehen, wie die roten Linien langsam immer weiter verschoben wurden. Aber selbstverständlich gibt es immer das Problem der Eskalation. Also das ist natürlich, wenn wir uns auch anschauen, wie die europäischen Staaten darauf reagieren. Wir haben keine gemeinsame europäische Ukraine-Strategie. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was mit der Ukraine geschehen soll. Die einen sagen beispielsweise, die Ukraine darf nicht verlieren. Die anderen sagen vor allem das Baltikum und Polen, Russland muss eine entscheidende Niederlage haben. Die anderen im Westen sagen wieder, wir haben Angst vor einer nuklearen Eskalation. Und wieder andere, eben wieder die baltischen Staaten, sagen, wir haben Angst vor Okkupation. Und all diese Unterschiede machen uns zu einem sehr, sehr irrelevanten Akteur und schaden unserer Glaubwürdigkeit. Und wenn wir nicht glaubwürdig sagen, wir werden die Ukraine verteidigen, dann sind natürlich auch Sicherheitsgarantien nicht glaubwürdig. Das ist dasselbe auch vielleicht, um ganz kurz aufzugreifen, eben wie neutrale Staaten etc., was wir machen können. Ich denke, wenn wir nicht glaubwürdig sind, die Ukraine hat sicher ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit als wir in Österreich, weil wir eben EU-Mitglied sind. Für Russland sind wir kein glaubwürdiger Akteur und das müssen wir anerkennen und das heißt auch, wir können das abgeben. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht gemeinsam mit einer Allianz eben schauen, momentan ist das Gespräch von einer Folgekonferenz eventuell in Saudi-Arabien, das definitiv für Russland nicht so ein sagen wir mal, ein Dorn im Auge ist, wie das eben natürlich eine EU-Stadt ist, der sich ganz, ganz klar positioniert. Das sind eben diese diplomatischen Wege, die wir versuchen können, eben gemeinsam irgendwie einen anderen Staat dazu zu bewegen. China ist sicher sehr, sehr wichtig. Nur glaube ich, hat China momentan kein Interesse. Wenn man anschaut, wie dann die US-Politik gegenüber China sein wird, das beeinflusst das ganz entscheidend. Und da ist es ganz egal, ob Trump oder Biden im Weißen Haus sitzt. Das ist leider auch eine Tatsache. Aber Saudi-Arabien wäre eventuell ein Akteur, der das machen könnte. Wir haben gesehen, die Türkei hat den Green Deal verhandelt, ist ein NATO-Mitgliedsland, aber dennoch war das möglich. Also man muss ein bisschen flexibel sein in dieser Herangehensweise und schauen, was könnte funktionieren und akzeptieren, wenn es nicht geht.
Also da kommen dann diese dritte Parteien ins Spiel, die Herr Ehrmann bei der Einleitung erwähnt hat. Vielleicht ein bisschen weg von Verträgen, Unterschriften und offiziellen Abkommen.
Darf ich noch etwas zu dritten Parteien sagen?
Bitte, auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass die Schweiz etwas kann, was Österreich nicht auch könnte. Aber Es kommt darauf an, was die Rolle der Drittpartei ist. Die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Dubai auch, die machen ja die Gefangenenaustausche oder andere Vermittlungen. Was wichtig ist, dass diese Drittpartei sich ebenfalls sehr klar und eindeutig zum Völkerrecht, zur UNO-Charta bekannt. Wir können nicht einen Prozess haben, bei dem alles verhandelbar ist. Gewisse Sachen sind nicht verhandelbar. Und das ist sehr wichtig. Und hier gibt es eine Grenze. Hier gibt es eine Grenze, das kann nicht jedes Land. Ich glaube, der Grund, warum Präsident Zelensky die Schweiz gefragt hat, die erste Runde zu machen, ist genau das. Mhm. Weil es ihm klar war, dass die Schweiz ganz eindeutig auf Seiten des Völkerrechts steht und nicht irgendwo sonst. Das ist vielleicht nicht bei all den genannten Staaten so explizit der Fall. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch für die Zukunft wichtig bleiben wird.
Vielleicht hake ich nochmal ganz konkret nach, wo ist diese Grenze für Sie und welche der genannten Akteure eignen sich aus Ihrer Perspektive noch und welche nicht mehr und warum?
Also Präsident Putin hat ja am Tag vor der Bürgerkonferenz seinen eigenen Friedensplan vorgelegt. Die Ukraine gibt alle Provinzen ab, die sie schon verloren haben, plus die er noch nicht erobert hat, plus sie verzichtet auf eigene Rüstung und sie verzichtet auf NATO-Mitgliedschaft und dann könnte der Krieg aufheben. Das ist keine Basis für eine Verhandlung. Und auf dem Bürgerstock war klar, wir sind bereit, jeden Friedensplan zu diskutieren, auch den chinesischen, solange diese Pläne auf der Grundlage der NATO, der UNO-Charta beruhen. Also ich sehe eine inhaltliche Grenze. Es muss auf dem Völkerrecht basieren. Und dann kann man Klauseln haben über Zeiten und über Ausnahmen und über Prozesse, weil die Rückeröberung der Gebiete wird kurzfristig nicht klappen. Die Rückgabe auch nicht, aber vielleicht kann man da über Fristen sprechen. All das können Diplomaten lösen. Aber die Basis muss klar sein, es muss das Völkerrecht sein.
Ganz kurz dazu. Ganz kurz bitte.
Ich gebe Ihnen absolut recht, nur wir haben ein Problem, dass wir ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Wir sagen, es muss ums Völkerrecht gehen, das ist aus unserer Sicht absolut richtig und wichtig, und dann zoomen wir ein bisschen aus und dann schauen wir, was in Israel im Krieg gegen die Hamas passiert. Und das ist etwas, das wir zu wenig erkennen, weil da wird das Völkerrecht relativ offensichtlich nicht eingehalten. Es gibt ein IGH-Verfahren, es gibt ein ICC-Verfahren. Wir wissen natürlich um die ganze Komplexität, aber andere Länder, die eben nicht so direkt von dem Ukraine-Krieg betroffen sind, die sehen das ganz genau. Und die sagen natürlich selbstverständlich, da kommt es ja mit dem Völkerrecht und da ist es euch egal. Also mein Appell ist wirklich, wir müssen wirklich Völkerrecht und humanitäres Völkerrecht immer einhalten. Weil wir haben das geschaffen, ja. Mit diesem wunderbaren Slogan, der auch gestern mehrfach angesprochen wurde, Never Again. Und Never Again heißt natürlich für jeden. Und es ist kein Leben mehr wert als das andere. Und wenn wir diese Glaubwürdigkeitskrise nicht überwinden, dann wird unser Handlungsspielraum noch kleiner. Und angesichts dessen, was ja auf der ganzen Welt passiert, mit der Erweiterung der BRICS-Staaten, wird die Situation für Europa und unsere liberale Ordnung und unsere Demokratie sehr gefährlich werden, und es spiegelt sich jetzt schon in den innenpolitischen Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten.
Ich denke, da wird Ihnen sicher jeder von uns hier zustimmen. Vielleicht ein bisschen weg von der diplomatischen Ebene und hin zur Ebene der Zivilbevölkerung auch und den Menschen vor Ort. Da hat sich ja verständlicherweise auch ein enormer Hass, will ich fast sagen, entwickelt, und dann, also das sind ja ganz tiefreichende Konflikte, die da in viele Familien auch hineinreichen. Es gibt viele russische Familien, die einen Cousin in der Ukraine haben, und umgekehrt viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Und diese Beziehungen sind logischerweise auch ganz tief zerrüttet, und das wird sich auch nicht kitten lassen durch diplomatische Gespräche. Was wäre da ein Ansatz, Frau Brugger, und was braucht es, und vor allem, wie viel wird es brauchen? Kann das überhaupt jemals wieder gut gemacht werden? Und wie und wie lange wird das brauchen?
So wie ich das derzeit erlebe, wird es noch einige Generationen geben, die diesen Hass weitertragen werden, weil es Russland einfach geschafft hat, dieses Land so sehr gegen sich aufzulehnen, in einer Art und Weise, wie das gar nicht denkbar war. Also gerade wenn ich an Regionen denke wie Kharkiv, vor Beginn der Invasion im Jahr 2022, gerade dort hatten eben sehr viele Menschen Freunde und Verwandte in Russland und ein ganz normales Verhältnis mit denen. Man hat oft nicht über Politik gesprochen, auch schon seit der Annexion der Krim eben nicht, aber da gab es den Austausch, da gab es die Besuche und so weiter. Und gerade dort war das eine Erschütterung für die Menschen. Zum einen, dass ihnen nicht geglaubt wurde am 24. Februar, das habe ich ganz oft gehört, dass es diese Anrufe gab von wegen, komm doch zu uns, bei uns ist es sicher, bei uns bist du sicher vor diesem Nazi-Regime in der Ukraine, und wir sind die Guten sozusagen, und die Verwandten in Kharkiv, die mehr oder weniger bombardiert wurden, denen man eben nicht geglaubt hat auf der russischen Seite. Und seitdem sind sehr viele dieser Familienverhältnisse einfach abgebrochen worden. Also die werden auch so schnell nicht mehr belebt werden. Ich glaube, das war so ein Moment, wenn man sozusagen um sein eigenes Leben fürchtet und die eigene Verwandtschaft einem nicht glaubt, das ist sehr schwierig wieder zu reparieren. Und wie gesagt, gerade in diesen Gebieten, die auch sehr stark russischsprachig waren, erlebe ich jetzt, dass die Menschen freiwillig ihre Muttersprache sozusagen abgelegt haben und ukrainisch sprechen. Das ist nicht etwas, das ihnen von oben oder das ihnen aufoktroyiert wurde, sondern das ist eine Entscheidung der jungen Menschen, vor allem auch der älteren Menschen, zu sagen, ich möchte mit dieser Sprache nichts zu tun haben. Wir werden seit 2 Jahren bombardiert. Wir sterben seit 2 Jahren aus einem für uns nicht klaren Grund. Was soll dieser Krieg eigentlich? Warum wurde der angefangen? Und das heißt, ich sehe das derzeit nicht, dass man dieses Verhältnis wieder irgendwie herstellt.
Ich frage vielleicht so, gibt es aus Ihrer Sicht irgendetwas, wenn wir hören, also wir müssen uns vorbereiten auf einen Tag X, auf eine Periode X diplomatisch, gibt es irgendwas, das man aus Ihrer Sicht tun kann auf Ebene der Zivilgesellschaft, um sich auf diese Periode vorzubereiten?
Ja, das, was die Menschen möchten, ist, dass Russland sie einfach in Ruhe lässt. Und dass sich Russland zurückzieht. Und Russland hat es in der Hand, könnte aufhören mit den Luftangriffen. Und das ist das, was die Menschen möchten, dass man nicht weiter belästigt wird. Und viele möchten einfach mit Russland nichts mehr zu tun haben.
Das ist einleuchtend. Ich frage vielleicht mal an dieser Stelle ins Publikum mit Blick auf die Zeit, wie viele Fragen gäbe es denn?
Keine.
Zaghaft eine. Sie dürfen sich trauen. 2? Also gut, dann habe ich noch 3. Gut, dann habe ich noch ein wenig Zeit und möchte mir den Wiederaufbau und den Ausblick auch ein bisschen ansehen auf die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte, denn das Land, wir haben es gehört, ist enorm unter Mitleidenschaft gezogen worden. Diejenigen Menschen, die noch, also die nicht ihr Leben verloren haben, haben ihre engsten und liebsten Menschen verloren. Die Gebäude sind in Trümmern in vielen, vielen Gegenden. Herr Botschafter, wenn es um diesen Wiederaufbau geht, welche Akteure könnten auf welche Art und Weise hier beitragen und wie kann auch der Aggressor Russland hier zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich denn einmal eine Diskussionsbasis ergibt, ohne gleichzeitig eben diesen Prozess dann zu gefährden nochmal?
Also zunächst, welche sind die wichtigsten Akteure? Ich meine, das ist offensichtlich. Der EU-Beitrittsprozess, der ja begonnen hat in der Ukraine, wird der große Rahmen sein, in dem dieser Wiederaufbau funktionieren muss. Das ist eine gigantische Aufgabe. Die Ukraine vor dem Krieg war, glaube ich, auf dem Weltkorruptionsindex irgendwo auf Platz 130 oder so. Wenn jetzt Hunderte von Milliarden auf dieses Land einprasseln werden eines Tages, das sauber zu managen, ohne dann wieder neue Strukturen zu schaffen, die wir eben eigentlich überwinden wollten, das wird eine gigantische Aufgabe sein. Wir wissen auch, dass wenn die Ukraine der EU beitreten würde, würden sämtliche bisherigen EU-Mitglieder zu Nettozahler und die Ukraine ist das einzige Empfängerland. Ich glaube nicht, dass die polnischen Bauern oder die slowakischen Bauern damit einverstanden sind, jedenfalls nicht heute. Also das sind Prozesse, die sich über Generationen ziehen werden und die Dimensionen haben, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das ist das Erste. Russische Vermögen dazu heranzuziehen, ich meine, im Rahmen eines Friedensverhandlungen ist alles möglich. Auch Reparationszahlungen können vereinbart werden. Heute sieht es nicht danach aus, als Russland dazu Hand bieten würde, aber ich weiß nicht, wie die Situation sein wird am Tag, an dem man darüber sprechen wird. Die im Westen eingefrorenen Vermögen Russlands sind ehrlich gesagt im Vergleich zu dem, was nötig wird an Mitteln, ein verschwindend kleiner Teil. Also die Diskussion darüber nimmt einen gigantischen Stellenwert ein, das hat sie nicht verdient. Die Probleme sind wesentlich größer. Es geht darum, in der Ukraine einen Rechtsstaat aufzubauen. Und das fängt an, wir haben es gehört, mit Sicherheitsgarantien. Wenn die Menschen sich sicher fühlen, dass ihr Land nicht mehr angegriffen wird, dann werden viele zurückkehren. Dann werden viele sich für den Wiederaufbau engagieren. Die Ukraine braucht eine Sicherheitsgarantie, sie braucht die Verankerung in den westlichen Strukturen, in irgendeiner Form einer Partnerschaft mit der NATO, in irgendeiner Form in einem EU-Beitrittsprozess, auch wenn der Generationen dauert, damit klar ist, in welche Richtung die Reise geht. Ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können.
Frau Fenkert, vielleicht einen Blick in die nicht ganz so weite Zukunft, weil Sie es heute schon mehrmals angesprochen haben, aber wir sind noch nicht in das Thema reingegangen. Wir wissen eben nicht, wie das Jahr weitergeht. Also wir haben in den USA Wahlen, möglicherweise werden im Zuge dessen Ressourcen aus der Ukraine abgezogen nach der Wahl. Möglicherweise wird China, aber auch der USA ein verstärktes Augenmerk auf den Südpazifik abverlangen. Was bedeuten denn diese in der näheren Zukunft liegenden Entwicklungen für die Friedensperspektive in der Ukraine?
Ich glaube prinzipiell leider nichts Gutes. Auch China schaut sich ganz genau an, was natürlich in der Ukraine passiert. China schaut ganz genau, wie weit ist der Westen bereit, die Ukraine zu unterstützen. Und das natürlich mit Hinblick auf Taiwan. Also es spielt dieser Krieg findet natürlich auf dem Rücken der Ukrainer und Ukrainerinnen statt, aber er hat ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Der Krieg findet auf allen Ebenen statt, auf der Wirtschaftsebene bis hin zum Weltall. Also ich glaube, auch je nachdem, wer im Weißen Haus sitzen wird, es ist ganz schwierig zu sagen, Biden ist ein bisschen, sagen wir mal, nachvollziehbarer. Aber Trump hat vor kurzem gesagt, er wird den Konflikt lösen, selbstverständlich wird er das machen. Er sagt zur Ukraine, ihr müsst verhandeln und er sagt zu Russland, ihr müsst verhandeln. Und wenn Russland nicht verhandeln will, dann sagt er, dann gebe ich der Ukraine alles, was sie brauchen, damit sie euch vernichten. Das könnte funktionieren und könnte auch sehr, sehr gefährlich werden. Und ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, der Grund, wieso wir keine Bodentruppen schicken, wieso NATO nicht mit hineingezogen werden will, ist, dass natürlich dieser Konflikt ein Eskalationspotenzial hat bis hin zu einem dritten Weltkrieg. Das ist der Grund, weshalb das bisher nicht geschehen ist. Nuklearwaffen sind da, es ist sehr gefährlich. Es gibt dieses Bulletin of Atomic Scientists. Die haben letztes Jahr gesagt, dass die nukleare Gefahr so groß ist wie noch nie. Und da ist die Kuba-Krise inkludiert. Und da ist natürlich nicht nur die Ukraine, sondern es geht prinzipiell um nukleares Aufrüsten. Wir haben Saudi-Arabien, die darüber reden, Brasilien, die darüber reden. Wieso sollten wir nicht auch Nuklearwaffen haben? Wir haben natürlich Iran mit dem Atomprogramm, Nordkorea etc. Also diese ganzen Entwicklungen zeigen aus meiner Perspektive nicht wirklich in eine positive Richtung. Und ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst werden, wie unterschiedlich und vieldimensional diese Gefahren sind und versuchen, sie gemeinsam anzugehen. Alleine werden wir es nicht schaffen. Und auch da sehe ich momentan leider nicht die besten Aussichten, wenn man eben schaut, was in den einzelnen Mitgliedstaaten auch innerhalb der Europäischen Union passiert und auch in den USA.
Das sind nicht sehr optimistische Worte, aber es gibt vermutlich auch keine optimistischeren, um das Panel zu schließen. Ich würde Moritz Ehrmann, den Direktor des ACP, nochmal bitten, ein Resümee aus seiner Sicht zu ziehen, aus dem Panel, aus den Erkenntnissen, und würde danach an Sie, liebes Publikum, übergeben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dieses Panel hat in sehr kurzer Zeit es geschafft, die Komplexität und Bandbreite dieses Themas aufzuzeigen. Ich glaube, es hat uns gezeigt, dass es keine einfachen Lösungen gibt, auch keine eindimensionalen, so wie ich das eingangs bezeichnet habe, sondern im Gegenteil einerseits einen Aufwand, wenn es um Wiederaufbau geht und um weiterführende Fragen, der weder zeitlich noch im quasi mengenmäßigen Aufwand überhaupt vorstellbar ist aus heutiger Sicht. Und andererseits, um überhaupt in eine Situation zu kommen, dass es eine Anstrengung braucht, die sehr viel mehr Akteure beinhaltet, sehr viele Seiten, sehr viele Staaten, die Einfluss ausüben müssen, die ihre guten Dienste anbieten müssen, die ihre Vermittlungskünste anbieten müssen, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Vielen Dank dafür.
Danke. Ja, liebes Publikum, ich darf an Sie übergeben. Ich habe mindestens drei Fragen gesehen. Da ist eine in der vorletzten Reihe. Das Mikrofon wird Ihnen gebracht. Sie dürfen sich gerne kurz vorstellen. Ich würde Sie bitten, die Fragen eher kurz zu halten und eventuell auch an einen der Sprecher, Sprecherinnen direkt zu stellen.
Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Annika Hansen vom Zentrum Internationale Friedenseinsätze in Berlin. Ich hätte eine Frage für Frau Brugger. Mit den vielen Bemühungen, die wir jetzt gesehen haben, Birkenstock, auch in Berlin, natürlich die große Wiederaufbaukonferenz. Gleichzeitig haben wir in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland, eine gewisse Ermüdung, sich mit diesem Krieg zu beschäftigen. Mich würde einfach interessieren, wie das in der ukrainischen Bevölkerung wahrgenommen wird, sowohl die politischen Bemühungen als auch vielleicht, was man so mitbekommt von der europäischen Unterstützung in der Bevölkerung. Danke.
Ja, danke für die Frage. Das hängt immer sehr davon ab, wen man fragt. Ich sage es ganz gerade heraus, ich war in der Nähe der Front und habe dort mit Soldaten über die Friedenskonferenz in der Schweiz gesprochen, und da wurde ich mehr oder weniger ausgelacht. Das sind Menschen, die nicht wissen, ob sie in der nächsten Stunde noch am Leben sind, um es sehr salopp auszudrücken, die sich dazu ihres denken, wenn man im Ausland über theoretische Verhandlungen und Szenarien debattiert und sich das eben schön ausdenkt und alle versucht, an den Tisch zu holen, weil das sind die Menschen, die ganz konkret betroffen sind im Alltag, in ihrem Leben von diesen Kampfhandlungen. Auf der anderen Seite ist es sehr wichtig für die Ukrainer und Ukrainerinnen, dass solche Konferenzen stattfinden, egal ob die jetzt sofort zu einem Ergebnis führen oder erst in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, einfach auch um die Aufmerksamkeit eben auf das Thema weiterhin zu lenken, weil das ist die sehr konkrete und sehr große Sorge, dass das Thema immer weiter unter den Tisch fällt, dass man eben sich nicht mehr damit auseinandersetzen möchte, weil es sehr kompliziert ist, weil es eben keine einfachen und schnellen Lösungen gibt. Und das hat schon einen Einfluss auch auf die Stimmung und auf die Moral, dass die Menschen sich nicht alleine gelassen fühlen und dass sie eben sehen, dass es einen Sinn hat, dass es eine Perspektive gibt in der Zukunft für die nächsten Generationen, für die Kinder, auch dieses Thema EU-Beitrittsgespräche, dass man die überhaupt beginnt. Also das sind wirklich sehr wichtige Momente auch für die Gesellschaft, das habe ich auch so miterlebt und ja, deswegen, ich finde, die sind sehr, sehr wichtig.
Angela Kane, ich bin im Beirat vom ACP und ich habe ein paar Fragen, die ich aufgreifen möchte. Das erste ist, es wurde bereits die Wahl in Amerika angesprochen über Trump. Was nicht erwähnt wurde, ist die Wahl in Frankreich. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, der kommen könnte, denn ich weiß nicht, wie die neue Regierung, wenn sie sich dann zusammenstellt, ob sie überhaupt funktioniert. Ich meine, da ist auch noch die Frage, ob man eine Koalition bilden kann oder aber ob eine Pattsituation in Frankreich entsteht. Und Macron hat sich ja sehr eingesetzt und hat mit Putin mehrmals verhandelt beziehungsweise verhandeln wollen. Das hat nicht geklappt. Das ist die erste Frage und das heißt aber auch, dass die Ermüdung in Europa noch weiter zunehmen wird. Und es ist nicht nur eine politische Ermüdung, aber es ist auch eine Ermüdung, dass das militärische Material, was man den Ukrainern zur Verfügung stellt, eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, das erschöpft sich irgendwann. Ich meine, ob man jetzt Tanks oder Missiles oder was auch immer, Verzeihung, meine Stimme gibt auf, dass man die ja nicht so gar nicht schnell nachliefern kann. Und das ist eben auch ein Problem, was ich sehe. Und das dritte Problem, was Sie bereits angesprochen haben, Botschafter Negli, ist auch die Korruption. Es ist auf 37, ist Ukraine von 100. Und wenn jetzt Zelensky wird vertraut, aber vertraut man auch den anderen, die in seiner Regierung sind? Er hat selbst einige entlassen, ganz abrupt. Und das ist auch ein Signal, dass es nicht alles so ist, wie man das eventuell erwarten könnte. Das ist meiner Meinung nach eine große Herausforderung auch für die. Und das heißt, dass man sich Gedanken machen muss, wie es weitergeht. Und da ist meiner Ansicht nach, gibt es wenig, was jetzt in der Überlegung ist. OSZE ist blockiert, Sicherheitsrat ist blockiert, andere Instrumente sind auch nicht unbedingt effektiv. Aber auf der anderen Seite, wir müssen irgendetwas finden, was passiert. Und wir haben über den Rechtsstaat gesprochen, das ist mein letzter Punkt. Der Rechtsstaat, jetzt wird darüber gesprochen, dass man Russland hat ja sehr viel investiert im Ausland. Die haben sehr viel Geld im Ausland, vor allen Dingen im amerikanischen Dollar. Und da heißt es ja, wenn man das vielleicht eventuell verwenden könnte, wenn nicht das, aber vielleicht die Zinssätze, die daraus kommen, dass man die verwendet, um Waffen zu kaufen, um die an Ukraine zu liefern. Ich weiß nicht, ob das dem Rechtsstaat eigentlich erlaubt ist. Meiner Ansicht nach gibt es das gar nicht. Und das wundert mich eigentlich auch, dass das noch weiterhin im Gespräch ist. Und die letzte Frage, die ich habe, und die geht eigentlich über Zaporizhia. Und das ist, ja, Verzeihung, über Zaporizhia. Und das ist im Grunde genommen das einzige Instrumentarium, was effektiv war. Und das ist die EIEO. Und die hat sich für Zaporizhia eingesetzt. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine sehr gefährliche Situation, die jederzeit wieder entgleisen könnte.
Der Herr mit dem Laptop hatte hinten eine Frage und vielleicht darf ich Frau Fenkert Sie bitten, dass Sie zu den Wahlen in Frankreich etwas sagen und Herr Botschafter, vielleicht möchten Sie auf die restlichen Punkte eingehen von Frau Kane.
Vielleicht ganz kurz, danke liebe Angela, es waren alles natürlich wichtige Fragen. Ich habe nicht direkt Frankreich erwähnt, ich habe aber mehrfach gesagt, die Entwicklungen in den europäischen Mitgliedstaaten und damit habe ich natürlich Frankreich gemeint, aber natürlich auch die Niederlande. Natürlich, wir haben Wahlen hier in Österreich im Herbst und das sind alle diese, was diese eher rechten Parteien verbindet, ist, dass sie tendenziell eher russlandfreundlich sind und tendenziell eben eher die Sanktionen nicht mehr haben möchten. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für die Ukraine. Zaporizhia vielleicht ganz kurz. Das ist zumindest in der Friedenskonferenz, war das einer dieser wichtigen Punkte, wo sich nicht alle, aber zumindest der Großteil einigen konnte, dass eben diese nukleare Frage und diese Gefahr und die Sicherheit auch des Atomkraftwerkes oberste Priorität haben muss. Das wurde zumindest erkannt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Angela Kane ist die ehemalige hohe Beauftragte für Abrüstung. Ich glaube, du weißt, wie schwierig das momentan ist. Also mir wird immer wieder gesagt, wir können jetzt nicht einmal über Rüstungskontrolle reden. Jetzt ist nicht die Zeit, über Rüstungskontrolle zu reden. Und ich denke, genau jetzt ist selbstverständlich die Zeit, über Rüstungskontrolle zu reden. Man kann über Verteidigungsfähigkeit reden, aber das kann auch einhergehen mit Rüstungskontrolle. Die meisten Rüstungskontrollverträge wurden abgeschlossen in der hitzigsten Phase des Kalten Krieges, wo es am gefährlichsten war. Deswegen denke ich, es ist immer die Zeit, eben über diese Themen auch zu reden. Ich gebe die Rechtsstaatlichkeit und Zinsfrage weiter. Ich glaube, es wird ein Teil der Zinsen schon verwendet eben. Also das ist ja der Plan. Das wird Russland sicher nicht freuen. Ja.
Herr Botschafter.
Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich meine, Sie haben die Antworten teilweise schon selber gegeben. Wir sind oft in einem Dilemma. Es wäre richtig und wichtig, gewisse russische Vermögenswerte heranzuziehen, um die enormen Kosten zu decken. Wir müssen es aber auf eine rechtsstaatlich einwandfreie Weise tun. Und deshalb sind wir bisher nicht sehr weit gekommen damit, weil es eigentlich mit unseren Gesetzen schwer zu vereinbaren ist. Ich glaube, die Lösung, die die Europäische Union jetzt skizziert hat, dass man die Vermögen unangetastet lässt, aber dass man die Erträge als Pfand nimmt, um daraus einen Kredit zu geben, das ist, glaube ich, die clevere Akrobatik, die ein paar EU-Juristen gemacht haben, die vielleicht mal einen ersten Schritt machen. Man spricht immerhin von 50 Milliarden Euro, also das ist nicht nix, oder? Man spricht nur von Geldern, die dem russischen Staat gehören, also nicht von russischen Individuen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man hier präzise arbeitet, aber ich kann nicht die Arbeit der Juristen kommentieren. Ich meine, ich hoffe, die wissen, was sie tun. Aber ich glaube, das ist das, was man skizziert hat. Ich bin froh, dass Sie Saporischschja erwähnt haben. Ich glaube, das ist eine der Erfolgsstory, kann man es nicht sagen, aber einer der Mechanismen, wo es einigermaßen funktioniert. Die IAEA hat Beobachter vor Ort. Sie sind im Einklang im Einverständnis mit der russischen Seite, im Einverständnis mit der ukrainischen Seite vor Ort. Und sie leisten eine Arbeit, die von allen Seiten akzeptiert und für wichtig befunden wird. Ich glaube, solche Beispiele müsste es mehr geben. Es gäbe es auch zu anderen Bereichen. Der Grain Deal wurde erwähnt, also Export von lebenswichtigen Lebensmitteln, die vor allem für Afrika wichtig sind, Gefangenenaustausch, humanitäre Zusammenarbeit, all das sind Themen, die auf dem Bürgerstock diskutiert wurden. Im Idealfall wird aus mehreren solchen kleineren Abkommen, wo sich die beiden Parteien trotz des Krieges finden, wird Vertrauen aufgebaut, das später auch genutzt werden kann, wenn es um die großen Fragen geht. Wir sind aber noch nicht so weit.
Vielen Dank.
Letzter Punkt, vielleicht Frankreich und USA. Ich meine, ich habe die USA deshalb erwähnt, weil sie halt ganz entscheidend ist für den weiteren Verlauf des Krieges. Großteil der Rüstungsindustrie kommt aus den USA und nicht aus Europa. Und als es blockiert war die letzten 4 Monate, hat sich das an der Front sehr deutlich gezeigt. Also Wahlen in Frankreich sind sicher wichtig, aber das Gewicht in den USA ist einmalig.
Danke vielmals. Wir haben hinten im Raum noch eine Frage gehabt.
Hello. So I'm from Balkans, from North Macedonia, and I have a very specific question. So what we see in the type of work we do in Macedonia, we see this Russian malign influence in media. They are trying to use fake news, religious links, energy and everything, and they do this through their proxies in Balkans. So how much this is a topic here in Austria, and do you have any advice how to deal with this?
Ich übersetze ganz kurz für diejenigen, die nur Deutsch sprechen. Der Herr ist aus Nordmazedonien und beobachtet in der Zivilgesellschaft, in den Medien eine sehr starke russische Beeinflussung. Das ist auch das, was Sie schon angesprochen haben, Frau Fenkert, dass wir uns im Krieg befinden, wenn auch noch in einer hybriden Stufe und dass Russland eben nicht nur die Ukraine, sondern den gesamten Westen als Gegner sieht. Die Frage des Herrn war, ob das in Österreich ein Thema ist, wie wir das sehen und was wir in Österreich dagegen machen, beziehungsweise ob es irgendwelche Ansätze gibt, dem zu begegnen, vielleicht, weil Sie das Thema angesprochen haben.
Auf Deutsch, sorry. Auf Deutsch.
Would you be okay with her answering in German and then perfect? Ja. Super, dann machen wir
es auf Deutsch. Herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist sehr wichtig und ich glaube, wir haben das teilweise erkannt. Das sieht man daran, dass ein bisschen was weitergeht im Erweiterungsprozess, wenn es um den Westbalkan geht. Ich bin nicht allzu optimistisch, aber es ist ganz klar eine Sicherheitsdimension. Es ist eine geopolitische Entscheidung, dass wir sagen, wir müssen wieder auch über den Westbalkan sprechen. Da gehört natürlich Nordmazedonien dazu. Wir kennen die Probleme mit Bulgarien etc. Aber der Grund ist eben, dass wir sagen, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Politik ist wichtig und dass wir eben sehen, wie eben Russland agiert, auch über natürlich serbische Proxys, also wenn wir sehen, was natürlich teilweise auch innerhalb Serbiens passiert, wenn man da die Medien liest, Medienfreiheit gibt es ja nicht mehr in Serbien, die sehr, sehr prorussisch ist, das sich natürlich auswirkt auf die gesamte Region, vor allem dort, wo natürlich eine serbische Minderheit auch da ist. Also ich denke, wir sehen das Problem und das ist auch der Grund, dass es eben einen, sagen wir mal, ein bisschen einen ehrlicheren Erweiterungsprozess gibt. Österreich hat, das österreichische Außenministerium hat die sogenannten Friends of the Western Balkans Initiative gestartet, ich glaube letztes Jahr, wo es eben darum geht, dass man sagt, gut, Ukraine, Moldau, gut, Georgien ist jetzt auch wieder on hold, alles wunderbar, aber bitte vergesst nicht auf die Region im Westen. Ich denke aber auch, dass es natürlich noch viel, viel mehr braucht, um eben diesen ganzen Entwicklungen im Westbalkan etwas entgegenzusetzen und sie dann auch wirklich on track und de facto auch in die EU zu führen.
Vielen Dank. Es gab, perfekt, da geht's gleich weiter.
Hallo und vielen Dank für Ihre Beiträge. Eine Frage an die Frau Fenkert und den Herrn Negeli. Wir haben gehört, dass für einen gerechten Frieden Beistandsbekundungen nicht ausreichen, sondern dass wir mehr Waffen liefern müssen und auch, dass NATO-Mitgliedstaaten wie die Türkei auch in der Lage sind zu vermitteln. Welchen Wert hat da noch die Neutralität und sollten wir diese nicht überdenken?
Soll ich oder wollen Sie?
Sie dürfen gerne anfangen. Ja.
Also ich denke als Österreicherin, ich denke, wir sollten uns tatsächlich darüber unterhalten, welchen Wert die Neutralität hat. Wir wissen, das passiert nicht, weil es ein Verfassungsgesetz ist und weil die österreichische Bevölkerung dahinter steht. Ich denke, diese Unterhaltung wäre notwendig. Ich sage jetzt nicht NATO, ja oder nein, sondern wirklich, was bedeutet Neutralität angesichts der neuen Entwicklungen in Europa, angesichts dessen, dass eine unserer Grundannahmen, nämlich, dass kein Krieg auf europäischem Boden mehr stattfinden wird, dass das quasi der Vergangenheit anhört und wie gehen wir damit um? Diese Diskussion führen wir nicht und ich denke, sie wäre äußerst notwendig. Ich hab mich damit auseinandergesetzt und mir auch überlegt, was ist es denn nun, was ein neutraler Staat wirklich machen kann, was nämlich ein nicht neutraler Staat nicht kann. Und viel ist mir nicht eingefallen, außer nukleare Abrüstung. Es wird sich kein NATO-Staat wird sich für nukleare Abrüstung einsetzen, oder weil die sind unter dem nuklearen Schutzschirm. Und was aber selbstverständlich ein neutraler Staat machen kann, ist, dass man viel mehr in nicht-militärische Sicherheitsstrategien investieren. Humanitäre Hilfe könnten wir viel mehr machen, EZA könnten wir viel mehr machen. Aber auch das hat eigentlich nichts Neutralitätspolitisches zu tun, weil das kann jeder andere Staat auch. Aber ich denke wirklich, diese Diskussion sollten wir führen. Wir führen sie nicht. Man kann natürlich vermitteln, wenn man neutral wahrgenommen wird. Man kann sagen, ich biete eine Plattform. Das ist in dieser Konstellation jetzt in der Ukraine, Russland sicher nicht gut möglich. Es ist aber in anderen Regionen möglich, wo Österreich noch als neutraler Akteur wahrgenommen wird, wo nämlich die EU nicht so ein großes Standing hat. Also das gibt es sicher auch. Aber ich denke, wie gesagt, wir sollten diese Diskussion ernsthaft führen und erst dann weiterdenken, was bedeutet das nun für die österreichische Sicherheitspolitik.
Jedes Land muss seine eigene Politik festlegen und es liegt mir fern, Österreich Ratschläge zu erteilen. Für die Schweiz hat sich Neutralität über die Jahrhunderte ausbezahlt. Und das beginnt nicht mit der Ukraine, sondern das beginnt mit den Kriegen, die es bis vor 200 Jahren in Europa des Öfteren gab, in der Regel zwischen Deutschland und Frankreich oder zwischen Österreich und Frankreich. Für die Schweiz ist Neutralität die einzige logische Position dabei. Die heutige Welt ist eine andere. Gegenüber Kriegen weit weg ist diese Neutralität nicht mehr relevant. Was bleibt, und ich meine, dass die Schweiz ausgewählt wurde für den Bürgerschaftsgipfel, ist kein Zufall, oder? Man wollte ein Land, das keine Waffen liefert, das nicht direkt in der Nähe einer Kriegspartei steht, ja. Aber andere Länder können das auch. Also das sind Erwägungen, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, es macht Sinn, wenn jedes Land sich in einer nüchternen Analyse überlegt, was passt, was nicht passt. Ich glaube, Schweden und Finnland haben ihre Entscheide getroffen, ziemlich deutlich. Und die Geografie spielt halt hier eine Rolle. Hätte die Schweiz jede Woche russische U-Boote in ihren Gewässern, dann würde die Diskussion auch anders geführt werden. Oder? Aber das passiert in Österreich und in der Schweiz nicht, weil wir umgeben sind von einem Ring von NATO-Staaten und uns darum diesen Luxus leisten können.
Vielen Dank. Wir haben in der zweiten Reihe noch eine Frage. which I assume is also in English.
Yeah, sorry. My name is Patricio. I come from Argentina. So I want to address a little bit like the word that has been taken about the trust. Because I come from a country that has like a diplomatic dispute with London for the territory in the south of Argentina. And in our corner of the world, like we don't see with trust like Europe or the United States for historical reasons. So is there any effort or any path or any work in Europe to like reveal the trust as a part of the world that can be trusted? And is there any way that Europe like can like revisit all the things and all the past to kind of like build again like the trust in the continent as a mediator in conflicts?
Ich übersetze kurz und dann gebe ich die Frage vielleicht an Sie, Frau Fenkert, weil das auch einer Ihrer Inputs war. Also der Herr kommt aus Argentinien und eben aus einer Region der Welt, wo immer wieder diplomatische Konflikte mit London herrschen aufgrund territorialer Diskussionen im Süden des Landes. Und in seiner Region der Welt wird die EU und der Westen nicht unbedingt als glaubwürdig oder vertrauenswürdig, wie Sie eben auch gesagt haben, wahrgenommen. Und die Frage war, kann man das irgendwie wiederherstellen?
Einfache Antwort aus meiner Sicht wäre, wenn wir uns immer hinter internationales Recht stellen, wenn wir versuchen, unsere Werte im Inneren und im Äußeren ohne Arroganz zu verteidigen, dann denke ich, können wir das schon wiederherstellen. Aber da sind natürlich die Staaten gefragt und momentan sehen wir das leider nicht, weil eben unterschiedliche Gründe dafür da sind. Ich habe Israel und Gaza angesprochen und der 7. Oktober war furchtbar. Das war unglaublich, dieses Massaker, richtig furchtbar. Aber es gab auch davor the elephant in the room und das ist natürlich die Okkupation Palästinas. Und all diese Dinge und auch wie wir uns jetzt eben hinter internationales Recht stellen oder nicht, dass Staaten sagen, den General Prosecutor, den vom International Criminal Court, sagen wir mal, dass er sanktionieren wollen. Institutionen, die wir selber geschaffen haben, um eben genau diese Werte zu verteidigen, dass wir jetzt selber diskreditieren, das ist natürlich eine Entwicklung, die eben nicht dahin führt, dass wir wieder Vertrauen aufbauen, wenn es darum geht. Auf der kleineren Ebene glaube ich, dass eben so Organisationen wie die OSZE natürlich dazu da sind, eben in einem Austausch zu sein. Das sind immer kleinere vertrauensbildende Maßnahmen. Rüstungskontrollgespräche könnten vertrauensbildende Maßnahmen sein. Aber auf der globalen Ebene denke ich wirklich, wir müssen ohne Arroganz die europäischen Werte, wie wir sie kodifiziert haben, im Innern und im Äußern verteidigen. Und wenn wir das tun, können wir das reparieren. Nur momentan sieht es leider nicht danach aus.
Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für 2, 3 Fragen und ich sehe, da ist schon die nächste.
Danke sehr. Irene Giener-Reichel, ich bin ehemalige Botschafterin im österreichischen Außenministerium und jetzt im Vorstand vom ACP. Danke für dieses tolle Panel. Ich habe 2 kleine Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf die Infrastruktur in der Ukraine. Der Angriffskrieg der russische ist ja auch sehr stark gegen die verschiedensten Infrastrukturen der Ukraine gerichtet. Gibt es da Möglichkeiten für die Europäische Union, besser zu agieren, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war? Und der zweite Punkt, generell ist ja angesprochen worden, die fehlende Glaubwürdigkeit eigentlich der EU in diesem Konflikt und die geringe Hebelwirkung auch der EU in diesem Konflikt. Gehen wir davon aus, dass sich da was ändern wird, wenn eine neue Außenbeauftragte der Europäischen Union kommt? Danke vielmals.
Wem darf ich die Frage, ich würde Sie selber entscheiden lassen, wer welche Frage hier nimmt. Also Frau Brugger, ich glaube, die Frage war eher nicht an Sie gerichtet, sondern an die beiden, die das aus diplomatischer Perspektive betrachten. Vielleicht, Frau Fenkert, möchten Sie anfangen?
Ja, also vielleicht zur Glaubwürdigkeit und der neuen Außenbeauftragten Kallas. Ich halte sehr viel von der Frau Kallas. Ich glaube, sie ist eine sehr intelligente Frau, aber wir wissen selbstverständlich, dass sie aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihres Herkunftslandes, aufgrund der Geschichte ihrer Mutter ein sehr, sehr, sagen wir mal, nicht unbedingt sehr diplomatisch mit Russland umgehen möchte und wahrscheinlich umgehen wird. Das ist verständlich, kann der Ukraine helfen, muss aber nicht unbedingt sein. Und was natürlich ein Problem sein könnte, ist, dass Russland eben nicht nur für die Ukraine wichtig ist. Russland ist wichtig für die Beziehungen China. Russland hat eine wichtige Rolle im Südkaukasus. Und da natürlich zu zu schauen, wie können wir hier auch diplomatisch umgehen, das Südkaukasus, Armenien, Aserbaidschan, auch Georgien, das sind alles Regionen, die eben nicht unbedingt sehr, sehr stabil sind, wo ein fragiler Frieden herrscht, wo natürlich auch in Moldau, wo natürlich russische Truppen stationiert sind. Das wird eine schwierige Aufgabe für sie werden, auch hier diplomatisch zu sein, angesichts dessen, was natürlich ihr Hintergrund ist. Das ist, was ich dazu denke. Die Infrastrukturfrage gebe ich vielleicht weiter. Ich denke, da kann der Westen leider wenig tun, weil wir nicht bereit sind, Luftabwehrsysteme zu schicken, die auch im Verband dann gemeinsam natürlich agieren können. Es nützt ja nichts, wenn man eine Luftabwehr oder einen Jet irgendwo hinschickt, der dann sofort abgeschossen wird, weil eben der ganze Verband dazu nicht vorhanden ist. Das ist leider die militärische Logik. Ich bin jetzt keine ausgewiesene Militärexpertin, aber das ist, was ich natürlich höre von den Militärexperten und Expertinnen.
Vielen Dank. Herr Botschafter.
Die Europäische Union ist ein wirtschaftlicher Riese und ein politischer Zwerg und daran wird Frau Kallas nichts ändern. Ich glaube, das hat strukturelle Gründe, das hat zu tun, wie die Verträge aussehen und das hat damit zu tun, dass natürlich die großen EU-Mitgliedstaaten diese Souveränität nicht delegieren möchten und nicht Brüssel entscheiden lassen möchten. Also ich glaube nicht, dass die neue Kommission hier einen großen Unterschied macht. Was aber klar ist, Ursula von der Leyen hat eine sehr deutliche Position, gerade auch in der Ukraine, und wird wahrgenommen mit mehr als jede ihrer Vorgänger das wurde. Also ich glaube, die EU ist auch an diesem Konflikt einmal mehr einen Schritt gewachsen. Natürlich nicht genug, um alle Probleme zu lösen, aber wenn man das auf die Zeitachse setzt, ich glaube, in den letzten Jahren ist hier einiges passiert. Und das würde ich nicht unterschätzen wollen. Das Zweite ist, die EU gehört zu den wirklich absolut führenden Stimmen im Konzert der Koordination der Ukraine-Hilfe, sei es beim Militärischen in Ramstein, sei es im Rahmen der G7, wo die Sanktionen beschlossen werden, auch auf dem Bürgerstock. Also die EU hat immer ein sehr gewichtiges Wort. Nicht unbedingt der Außenbeauftragte, der aktuelle, sehr wohl aber die Kommissionspräsidentin.
Darf ich trotzdem was sagen?
Auf jeden Fall.
Nein, ich wollte nur sagen, auch gerade zu Kallas und was das für eine Wirkung auch hat auf die Ukraine. Also das sind wirklich wichtige Signale, die man dort auch wahrnimmt. Es gibt in der EU einige sehr wichtige politische Figuren, allen voran tatsächlich Macron derzeit. Zuvor war das auf jeden Fall Boris Johnson. Dann gibt es auch gerade noch Giorgia Meloni, die sehr gut ankommt. Und das sind einfach das sind Signale, die werden wahrgenommen. Also man berichtet darüber, man hat das Gefühl, zumindest nach außen hin zeigt man sich hier einfach ganz klar auf der Seite der Ukraine. Und das, wie gesagt, hat eine sehr wichtige Wirkung auf die Stimmung in der Bevölkerung.
Vielen Dank. Ja. Wir haben Zeit für ein, zwei letzte Fragen. Ich sehe, dort ist eine und da ist das Mikro auch schon und dann ist da vorne noch eine und ich fürchte, dann ist wahrscheinlich Schluss, aber mal sehen.
Hallo, mein Name ist Christoph Grafinger. Ich bin zusammen mit Buya Luma hier vom Zentrum für Kooperation im Balkan. Ich habe eine bisschen ausweitendere Frage, wo es um die Glaubwürdigkeit von den westlichen Normen oder dieser Hegemonie von Amerika geht. Glauben Sie, dass es einen Weg gibt, die westliche Weltordnung normativ wieder auf seine ursprünglichen Prinzipien zurückzuführen und in einer multipolaren Welt zu funktionieren, wo man in einem Klima von Kooperation in Augenhöhe arbeiten kann? Das könnte zum Beispiel beinhalten, sich für vergangene Kriege und Kolonialherrschaften zu entschuldigen, Rückzahlungen für Verbrechen zu begeben. Und kann das und sowas auf einen Krieg zum Beispiel in der Ukraine, aber auch auf weitlaufendere Konflikte, die sich anbahnen, einen Einfluss haben. Danke. Ich hoffe, das war verständlich.
Es war verständlich. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr breite und große Frage. Haben Sie Gedanken dazu?
Ich muss daran erinnern, dass die universelle Charta der Menschenrechte von eine universelle Charta ist, nicht eine westliche Charta. Ich muss daran erinnern, dass die UNO, die UNO-Charta von der Gesamtheit aller Regierungen der Welt akzeptiert wurde, nicht vom Westen. Dann gibt es Interpretationen und es gibt amerikanische Politik. Ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Und es gibt die Doppelstandards, die eine Realität sind. Aber ich möchte davor warnen, die liberale Weltordnung als ein westliches Produkt zu bezeichnen. Das glaube ich, wird der Sache nicht gerecht. Oder? Also hier müssen wir darauf achten, dass wir den eigentlichen Rechtsrahmen als das begreifen, was er ist, als ein Set von Regeln, das alle Staaten dieser Welt, darunter zählt die Sowjetunion, die Gründungsmitglied war, dazu zählt die Volksrepublik China, dazu zählt all die Staaten, die 1945 noch Kolonien waren, die im Rahmen der Entkolonisierung, die auch von der UNO mitkoordiniert wurde, ihre Unabhängigkeit überhaupt erst erhalten haben. Also ich glaube, das ist der Rahmen, auf den wir hinarbeiten müssen. Dass wir hier noch einiges vor uns haben, um diesen Rahmen gerechter zu machen, als er heute ist, da sind wir uns einig. Und dazu braucht es die Unterstützung von allen Seiten. Aber wir dürfen nicht damit anfangen, Unrecht, das an einem Ende der Welt passiert, als Vorwand zu nehmen, auch am anderen Ort Unrecht zuzulassen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das Völkerrecht in seiner Gesamtheit umzusetzen und Verletzungen des Völkerrechts, egal wo sie passieren, deutlich anzuprangern.
Danke für die Frage. Kurze Antwort, ja, ich glaube, es ist möglich. Ist es realistisch? Glaube ich nicht. Ich teile Ihre Ansicht prinzipiell, dass die liberale Weltordnung etc., die Menschenrechte, dass das ein gemeinsames Projekt war. Allerdings wird das von den sogenannten Ländern des Südens, was man auch nicht sagen soll, nicht so wahrgenommen. Und das ist ein Problem, wenn die das nicht so wahrnehmen, wenn die eben sehen, die haben das Gefühl, die liberale Weltordnung wird von den westlichen Staaten nur dann ins Treffen geführt, wenn sie ihnen opportun erscheint. Und dementsprechend ist das natürlich ein Problem. Und ich glaube, diesen Widerspruch müssen wir auflösen. Erstens, indem wir ihn klar benennen. Und zweitens, indem wir natürlich anders uns verhalten. Und eben sagen, internationales Recht, humanitäres Völkerrecht gilt immer. Und diese Wahrnehmung, und wir sehen das, wir haben das gesehen in den Abstimmungen, wir können das immer nachvollziehen in den Abstimmungsverhalten in der UNO. Als wir sehr enttäuscht waren, dass eben viele Länder des sogenannten Südens die erste UNO-Resolution für die Ukraine nicht unterzeichnet haben und sich enthalten haben, das war für uns ein Schock sozusagen. Und wenn man dann mit den Ländern redet oder mit Vertretern aus diesen Ländern, dann sagen sie, na gut, ihr wolltet sofort die Sanktionen, habt aber überhaupt nicht geschaut, was das für uns bedeuten würde, weil wir haben nämlich, wir sind abhängig von den und den Exporten, wir können das so nicht machen, weil das eben, also einfach diese Arroganz müssen wir da ablegen und wenn man dann sieht, wie Europa selber abstimmt, wenn es in der Situation um Gaza geht, wo wir ganz zersplittert sind, wo wir eben keine einhellige Meinung haben, das sind Widersprüche, die wir benennen müssen, wo wir Verhaltensänderungen brauchen. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube nur, es ist momentan nicht realistisch und es wird auch in den nächsten Jahren nicht realistischer, sondern eher unrealistischer werden. Ich würde gerne etwas anderes sagen, aber ich glaube, dafür sind wir hier, dass wir sagen, wir müssen das einhalten. Wir machen Advocacy für diese Regeln. Leider sind wir nicht immer diejenigen, die es umsetzen können.
Danke vielmals. Ich glaube, das Mikrofon ist bei der letzten Person angelangt. Eine kurze Frage, bitte.
Mit dem Namen Klotz bin ich ausgewiesener Tiroler Ahnenschaft. Aber ich komme von nebenan aus Oberschützen, das einmal Falsche Löwe geheißen hat und wir waren bis vor etwas mehr als 100 Jahren Ungarn. Ich möchte daher eine Frage auf den Donbass ganz gezielt stellen. Ist in dem Friedensplan Zelensky drinnen, dass wenigstens für einen Teil, der meines Wissens ziemlich kriegsauslösend war, doch auch eine Abstimmung, wie sie bei uns gewesen ist, die das Burgenland zu Österreich gebracht hat. Denkbar. Danke.
Also ganz kurz, ich komme selbst aus Südtirol. Ich weiß, dass es auch bei uns in Südtirol oft diese Annahme gibt, dass es sich beim Donbass de facto um ein Gebiet handelt, wo es eigentlich nur um die Frage der Autonomie geht und um die Frage der Selbstbestimmung. Und ich habe das oft als falsche Wahrnehmung verstanden, also dass die Menschen denken, da geht es eigentlich nur um diesen Sprachenkonflikt, da geht es darum, dass Menschen unterdrückt werden und dass man ihnen eben dieses Recht abspricht, selbst zu entscheiden. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Derzeit, diese Gebiete befinden sich unter russischer Besatzung und es gibt in der Form keine Meinungs- und Entscheidungsfreiheit. Also wenn es Referenten gab in der Vergangenheit in Gebieten, die besetzt waren, dann haben die unter vorgehaltener Waffe stattgefunden. Und das heißt, es gibt einfach keine freie Abstimmungsmöglichkeiten. Die Gespräche, die ich geführt habe mit Menschen, die aus diesen Gebieten geflohen sind, die gehen dahingehend, dass sie sagen, es gibt kein Recht und keine Ordnung. Und man kann sich an keine Gesetze, es gibt keine Gesetze mehr, es gibt einfach Besatzer und es gibt Gewalt und man kann da einfach nicht von Gebieten sprechen, die sozusagen frei entscheiden würden und Menschen, die frei entscheiden können.
Ganz kurz, bitte. Es gab diese Abstimmung 1991, die gab es ja, die gab es in allen ukrainischen Regionen und sie ist klar für die Ukraine ausgegangen. Das war 91, das ist nicht vor 70, 80 Jahren gewesen. Also man kann jetzt, glaube ich, man sollte, glaube ich, nicht alle 30 Jahre Abstimmung machen, zu welchem Land man gehören möchte. Aber die gab es und die war in allen Regionen weit über 70, 80, ein bisschen niedriger tatsächlich im Osten, aber weit über 70%, am niedrigsten tatsächlich auf der Krim, aber auch da eine Mehrheit. Also diese Abstimmung gab es ja.
Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, an dieser Stelle haben sich unsere Rednerinnen und Redner einen großen Applaus verdient. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke auch an Sie fürs Kommen. Ein paar kurze organisatorische Worte noch. Für unsere externen Gäste, die von außen dieser Podiumsdiskussion beigewohnt haben, gibt es jetzt draußen ein paar kalte Snacks und Drinks und Brötchen. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, dankenswerterweise auch gesponsert von Ströck. For our conference guests, those of you who are joining us for the entire conference, there will be a full, warm, sit-down dinner served at the hotel from 7 p.m. onwards. If you would like to leave after dinner, we do have shuttle buses available to Oberwart and Bad Tatzmannsdorf at 8. But we do hope that you stay with us for the movie screening and decide to take one of the shuttles at 10. So we reconvene right here in this room tomorrow at 9, whichever option you choose. So if you do leave after dinner, please be on time tomorrow before 9 a.m. And if you are staying outside of Stadtschleining, your transfers will pick you up tomorrow again at 8:15 from Oberwart and from Bad Tatzmannsdorf at 8:30. Just a few words, nur ein paar Worte noch zum Filmscreening. Es geht um 20 Uhr hier weiter und wir freuen uns, wenn Sie bleiben möchten. Es ist noch nicht vorbei. Wir zeigen um 8 den preisgekrönten Film The Need to Grow. So we'll have a movie screening of the award-winning movie The Need to Grow. Eine Geschichte über Lösungen zur Klimakrise. It's a story of solutions to climate change and of the challenges, the joy of persevering and of fighting for change. Uns ist durchaus bewusst, dass einige von Ihnen heute etwas anderes sehen möchten, nämlich das Österreich-Türkei-Match um 21 Uhr. Auch das streamen wir, so we know that some of you might be more interested in the football game tonight. Austria is playing Turkey at 9 p.m. We will be showing that in the courtyard. However, there is no transfer, but there is the number of local taxis available on the list of transfers. So if you are staying for the game, then you'll have to organize your own transfer back. Wir freuen uns, we hope you'll stay for the movie. Wir freuen uns, wenn Sie für den Film da bleiben in der Zwischenzeit. Laben Sie sich gerne, whether at dinner at the hotel oder draußen, die Snacks. Und wir sehen uns um 20 Uhr wieder. Danke fürs Dabeisein.